war Krieg. Es war schon lange Krieg. Ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es einmal kein Krieg gewesen war. Ich war den Krieg gewohnt und die Bomben auch. Die Bomben kamen oft. Einmal habe ich die Bomben gesehen. Ich war 8 Jahre alt. Ich wohnte in Hernals. Hernals ist ein Bezirk von Wien. Ich wohnte in einem grauen, zweistöckigen Haus. Im Parterre, die letzte Tür. Hinter dem Haus war ein Hof. Mit Abfallkübeln, mit einer Klopfstange und einem Hackstock. Und hinten im Hof, an der Klostermauer, stand ein Zwetschgenbaum. Aber Zwetschgen waren nie auf ihm.
Christine blickt aus dem Fenster. Schnee stiebt in pudrigen, eisigen Wolken durch die Straßen und vermummte Gestalten schieben sich durch die grauen Gassen. Einfache Leute in grober Kleidung, vielfach geflickt, in mehreren Lagen übereinander getragen. Für die meisten die ganze Garderobe. Es ist dämmerig. Verbogene Eisenpfosten ragen am Rand des Bürgersteigs empor mit zersplitterten Glühbirnen und Lampenschirmen. Von Westen füllt ein blassgelbes Licht die Straße. Es ist still. Nur das Geklapper morscher Türen und das eisige Pfeifen der Böen liegt in der Luft.
Großmutter steht neben Christine in der Ecke der Küche und schneidet Kartoffeln. Leise ist sie dabei nie. Sie schimpft über das Gemüse und über den Krieg. Vor ein paar Jahren hätte sie der Verkäuferin solche flachen, halb verschimmelten Kartoffeln noch an den Kopf geworfen. Doch jetzt haben sie einfach Hunger. Großmutter ist eine wilde Frau und schwerhörig. Deswegen muss sie auch so laut fluchen, sonst hört sie sich selbst nicht. Aus dem Volksempfänger auf der Anrichte dröhnt leise Marschmusik.
Plötzlich verstummt die Musik. Eine Stimme meldet sich zu Wort. Sie schneidet durch die abendliche Stille wie eine Machete durch ein Blumenbeet. Achtung! Feindliche Kampfverbände im Anflug auf Stein am Anger. Rauschen ertönt, dann wieder Marschmusik. Großmutter flucht weiter über die Kartoffeln. Sie hat nichts gehört. Dann flüstert Christine, so leise wie sie kann: Großmutter, die Flieger kommen.
Draußen leeren sich die Straßen. Der Wind pfeift weiter seine Lieder und sein Wimmern vermischt sich mit den Warntönen aus dem kleinen Lautsprecher. Eine alte Dame läuft die Straße hoch. Christine erkennt sie an ihrem Gehstock und der rot karierten Decke unter dem Arm. Es ist die Hanni-Tante. Sie wohnt 3 Häuser weiter und hat panische Angst vor den Fliegern. Jedes Mal sucht sie einen neuen Keller, einen perfekten Keller. Sie war schon überall, doch nirgendwo war es ihr sicher genug. So läuft sie meistens auf der Straße hin und her, bis die Flieger wieder verschwinden.
Christine blickt zu Großmutter. Die flucht immer noch, aber nicht mehr über die Verkäuferin, sondern über den Gauleiter und Hitler, den Wahnsinnigen, der ihnen das alles eingebrockt hat. Dann schaut sie das kleine Mädchen an. Sie will wissen, ob die Sirenen heulen. Christine lügt, sie schüttelt den Kopf. Sie will nicht in den Keller. Großmutter ist so zornig, sie hätte dort unten ganz bestimmt weitergeschimpft. Und sie grüßt niemals mit Heil Hitler. Die Nachbarin aus dem 1. Stock findet das gar nicht gut. Die grüßt immer mit Heil Hitler. Sie sagt oft, dass Frauen wie ihre Großmutter angezeigt gehörten bei der Gestapo.
Die Flamme auf dem Gasherd tanzt blau und hell und wird immer größer. Das ist ungewöhnlich. Meistens leuchtet sie nur ganz schwach oder gar nicht. Christine weiß, warum sie so hoch brennt. Sie sind die einzige Küche in der Straße, in der noch gekocht wird. Und dann sieht sie die Flieger, die wie Vögel durch den Himmel rasen. Vorne einer, da hinten zwei, dann drei, dann vier. Die grauen Flügel glitzern in den letzten Strahlen der Sonne.
Dann fallen die Bomben. Sie sehen aus wie eine schwarze Perlenkette, weil sie so schnell nacheinander aus dem Himmel fallen. Die Motoren heulen in der Luft. Christine kann sich nicht daran erinnern, schon einmal etwas so Lautes gehört zu haben. Der Lärm drückt gegen ihren Kopf, saust in den Ohren und brennt in der Nase. Ihr Hals schnürt sich immer enger zusammen. Großmutter blickt auf. Sie hört den Lärm und sieht die Flieger. Dann stößt sie Christine die Kellertreppe hinunter.
Eine Stunde später heulen die Entwarnungssirenen. Ihr Haus ist ganz geblieben, nur die Fensterscheiben sind in dem Krach geplatzt und zersplittert. Großmutter fängt wieder an zu fluchen. Scheiß Hitler, Heil Hitler, Scheiß Hitler. Draußen begegnet ihr der Mann von der Hanni-Tante. Er fragt nach seiner Frau. Sein graues Gesicht leuchtet müde im fahlen Abendlicht. Großmutter schüttelt traurig den Kopf.
Wir hatten die Hanni-Tante nicht gesehen. Und wir sahen sie auch nie mehr. Sie lag oben bei der Kalvarienbergstraße unter einem Schutthaufen. Ihr Mann grub sie aus. Hätte sie nicht das Klappstockerl unter dem einen Arm und die karierte Decke unter dem anderen Arm gehabt, hätte ihr Mann sie gar nicht erkannt. Weil ihr Kopf fehlte.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Ich bin Ole.
Ich bin Tore, herzlich willkommen.
Und weißt du, was seit einigen Jahren wächst und wächst?
Warte, ich muss mir was Lustiges überlegen.
Ich habe Tore auf dem falschen Fuß erwischt. Denk mal nach, ja, was wächst durch diesen Podcast extrem?
Meine Frustration, noch Sachen für die Uni zu machen.
Achso, ja, okay, das ist ein valid point. Was bei mir unglaublich angewachsen ist, ist mein Büchervorrat.
Oh ja, das stimmt, ja.
Ich habe so ein riesiges Regal in meinem Zimmer, da stehen so, keine Ahnung, so verschiedene Sachen drin. Ich glaube, Kuscheltiere stehen da teilweise noch drin.
Oh,
ich bin
wirklich?
Ganz schlecht im Ausräumen.
Oh,
ja.
Nice.
Und halt so ein paar Bücher. Und mittlerweile stehen da keine Kuscheltiere drin, sondern nur noch Bücher. Und man fragt sich immer, wenn man ein Buch gekauft hat, hey, wo stelle ich das hin, wenn wir die riesige Wild- und Fremdbibliothek haben? Und ich glaube, das Buch, über das wir heute schnacken, das kommt ganz oben hin in die schönste Reihe.
Ja, heute bist du mit der Story herangetreten an das große Wild- und Fremd-Council. Was besteht aus uns beiden?
Ole und ich war schon 50% der Stimmen.
Und Ole hat gesagt, okay, ich bin dafür, dass wir das machen und ich kenne das Buch aus meiner Kindheit und war so, okay, let's go. Why not? Und es ist ein großartiges Skript geworden, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, das zusammenzustellen. Wir verlinken euch natürlich alle Quellen in den Shownotes. Und ich glaube, wir müssen hier ganz ehrlich einmal sagen, wir sind ein Podcast über Entdeckerinnen und Abenteurer. Trotzdem haben wir heute wieder mal keine ganz klassische Expeditionsgeschichte.
Irgendwie ist es Tradition. Jedes Jahr im Herbst erzählen wir einmal in einer Folge nicht von irgendwelchen Reisen in die Arktis oder in die Sahara, sondern eine Geschichte über den Krieg.
Versprochen, das hier wird keine Geschichte über Schlachten oder ganz klassisches Kampfgeschehen. Wenn euch das trotzdem triggert, wenn ihr lieber eine klassische Expeditionsgeschichte hören wollt, kein Problem, dann scrollt einfach ein bisschen runter oder wenn ihr ein bisschen später hört, einfach nach oben.
Ziemlich genau seit wir diesen Podcast machen, hat neben unzähligen Bürgerkriegen und blutigen Auseinandersetzungen erst ein und dann noch ein großer Krieg auf der Welt begonnen.
Dieser Podcast ist, ob wir es wollen oder nicht, geprägt von diesen Konflikten. Seit Tore und ich Skripte schreiben, haben wir auch immer wieder einen Tab mit Schlagzeilen vom Spiegel oder der Tagesschau offen, eben über die neuesten Entwicklungen.
Ja. Irgendwie lässt uns Krieg einfach nicht los, egal ob in der Ukraine, in Palästina oder in irgendeinem anderen Ort der Welt, weil er irgendwas Tiefes in uns erschüttert, weil er uns unsicher und ein bisschen pessimistisch macht.
Und vielleicht genau deswegen wollen wir einmal im Jahr darauf aufmerksam machen. Klar, wir sind kein teurer News-Podcast, zumindest noch nicht. Und wir haben auch kein Investigativteam in den Krisenhärten der Welt heute.
Aber wir können uns mit dem Krieg, genauso wie sonst mit allen anderen Themen, die wir in diesem Podcast besprechen, auch in typischer Wild- und Fremdart befassen, indem wir einfach eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte aus der Vergangenheit, aufgeschrieben aus den Erinnerungen eines kleinen Mädchens namens Christine.
Sie erlebt den Zweiten Weltkrieg, klar, es geht am Ende um ein Kind und irgendwie geht es um das, was sie für wichtig hält. Das sind auch mal Bomben und Flugzeuge, eben wie die Szene im Intro, meistens aber ganz andere Sachen.
Was diese Aufzeichnung von Christine für mich so fesselnd gemacht hat, ist die Naivität, mit der sie da immer wieder reingeht, mit der sie über Situationen stolpert, die man eigentlich vermeiden sollte in so einer Situation. Und am Ende aber doch irgendwie ein sehr differenziertes Bild von dieser Zeit im Krieg zeichnet.
Ja, Christine vermeidet diese Situation nie und ich finde, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, fand ich das super, super interessant, diese Geschichte, die sich dann um sie spinnt.
Wir haben es ja schon im Intro gesehen, sie will nicht in den Keller gehen, weil sie nicht will, dass ihre Oma dort weiterflucht.
Sie und verheimlicht deswegen, dass
sie
Bomben
lieber
fallen in ihrer
Bomben
Straße.
Aus, so. Aber das ist halt genau dieser Blick irgendwie auf den Krieg und auf diese krassen Situationen, der uns so gecatcht hat.
Wir erklären euch heute nicht den Zweiten Weltkrieg. Das spielt A keine Rolle im ganzen Buch und B haben wir das auch schon mal erklärt. Wir verlinken euch aber auf jeden Fall andere, deutlich bessere Quellen als wir dazu in den Shownotes.
Eine Sache noch. Wir erzählen diese Geschichte von Christine natürlich anhand ihren Aufzeichnungen, anhand ihren Erinnerungen. Dort schreibt sie oft von den Russen. Das haben wir im Skript so übernommen, weil es sonst einfach mega verwirrend wäre. Damit ist aber die Rote Armee gemeint. Also es sind natürlich nicht alles russische Menschen, sondern es sind auch Leute aus der Ukraine, aus Georgien und so weiter.
Also, schnappt euch einen Kaffee, einen Kakao oder Tee, was auch immer, und wir erzählen euch heute eine bitterschöne Geschichte.
Okay, lass uns zurück zum Intro springen, in die Situation nach dem Angriff. Als die Familie nach dem Einschlag der Bombe wieder nach oben kommt, ist das Erste, was die Großmutter macht, ist die Kartoffeln zu checken, ob sie verbrannt sind oder nicht. Und sie hat Glück, die Kartoffeln sind nicht verbrannt.
Ja, wahrscheinlich ist einfach irgendwo eine Bombe auf die Gasleitung gefallen. Heißt jetzt erstmal ganz gute Nachrichten, später wird es aber wahrscheinlich problematisch.
Lass uns noch kurz über das Essen der Familie sprechen. Der Wochenplan sieht wie folgt aus. Montags gibt's Dillkartoffeln, dienstags gibt's eingebrannte Kartoffeln, Kartoffelschmarrn mit Rüben am Mittwoch, Kartoffelpüree am Donnerstag, Kartoffelgulasch am Freitag und Kartoffelpuffer am Samstag.
Ich finde, das klingt nach einem sehr gut durchdachten Plan, dass man Kartoffeln für immer hassen wird.
Ja.
Und ich glaube, das tun sie mittlerweile auch alle.
Es klingt so ein bisschen, als ob sie panisch versuchen, so alle möglichen Formen der Kartoffeln abzubilden im Speiseplan.
Ich glaube, Kartoffeln eignen sich sehr, sehr gut dafür. Mir fehlen da auf jeden Fall noch Pommes in der Liste.
Ja, ich glaube, das war zu exotisch damals. Und du brauchst ja auch Fett. So,
stimmt,
und das ist schwer zu bekommen. Einmal gewinnt Großmutter 30 Mark im Lotto. Das ist heute schwer zu sagen, was es ist. Irgendwas so zwischen 100 und 900 Euro in Kaufkraft heute.
Wir haben versucht, das umzurechnen. 100 Euro war das wenigste, 900 Euro das meiste, was wir bekommen haben. Wenn ihr irgendwie noch eine Idee habt, was es sein könnte, im Internet war das, was wir gefunden haben, dann schreibt es uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare.
Das ist nicht so super viel. Sie streicht das Geld dann ein und sagt sich, okay, wir gönnen uns jetzt mal was. Wir kaufen mal Lebensmittel,
was
die nicht Kartoffeln sind.
Ja. Yes. Sie sucht dann tatsächlich nach Lebensmitteln, die unter 30 Mark kosten. Sie findet in der ganzen Stadt keine, rennt dann zurück, schmeißt diese 30 Mark zurück auf den Tisch der Lottoannahmefrau und sagt, ich schere mich einen Dreck darum, ich pfeife auf ihr Geld. Sehr verständliche Reaktion.
Neben der wilden Großmutter wohnt auch ihr Mann bei der Familie. Großvater, ein langer, dünner Mensch mit weißen Haaren, weißem Schnurrbart und weißen Haaren in den Ohren.
Großvater hat ziemlich viel Angst. Angst vor dem Finanzamt, Angst vor der Polizei und auch Angst vor dem Volksempfänger. Doch ich glaube, die meiste Angst hat er tatsächlich vor Großmutter.
Ja, Die sind ein sonderbares Paar, die beiden. Vor allen Dingen, wenn sie miteinander sprechen, dann spricht eigentlich nur Großmutter mit Großvater und nicht andersrum. Er soll die Kohle holen, er soll das Fenster zumachen, er soll ihr eine Zeitung geben. Also so ein bisschen reversed roles in dieser Zeit.
Großvater arbeitet 1945 auch noch. Wir wissen aber ehrlich nicht, ob sich sein Beruf lohnt. Er ist Uhrenfurniturenhändler und verkauft eben all das, was in einer Taschen- oder Armbanduhr drin ist. Heißt Minifedern, Minischrauben oder diese Miniräder.
Jeden Tag geht er mit den Taschen. So nennt das Großmutter immer. Denn sein ganzes Hab und Gut, alles, was er verkaufen kann, passt in zwei große Koffer, mit denen er um die Häuser zieht. Wahrscheinlich ist die wirkliche Nachfrage nach Taschenuhren in dieser Zeit aber sehr, sehr gering. Ein paar Mal begleitet Christine ihren Großvater und sie merkt, der verkauft wirklich nicht viel.
Ja, der nimmt sich viel eher eine Auszeit von Großmutter, besucht ein paar Cafés in der Stadt, lässt sich da Kaffee bringen und kehrt dann nach Hause zurück, ohne eine Uhr verkauft zu haben oder ein Uhrenteil verkauft zu haben.
Ein paar Tage nach dem Bombenangriff lässt die eisige Kälte endlich nach. Trotz der Schneemassen liegt bereits eine leise Ahnung von Frühling in der Luft. Bald wird Wien aus dem verhältnismäßig kurzen Winterschlaf erwachen. Das ist gut, weil Christines Familie kein Holz und keine Kohlen mehr zum Heizen besitzt. Viel besser ist noch, dass im März ihr Vater von der Front nach Hause kehrt. Zwar mit zerschossenen Beinen und überall aus dem Körper eiternden Granatsplittern. Aber er ist zurück. Gerade rechtzeitig, um den nächsten Bombenangriff auf das kleine Haus der Familie zu erleben.
Als die Bombe in unser Haus einschlug, sauste und krachte und wackelte es auch nicht mehr als vor einer Stunde, als das Nachbarhaus kaputt gegangen war. Doch der ganze Keller war voller Mauerstaub und der Verputz fiel von den Wänden und ein paar Ziegelsteine hinunter. Unser Haus sah aus wie ein trauriges Puppenhaus. Die eine Hälfte war eingestürzt und die andere Hälfte stand hilflos und sehr allein mit offenen halben Zimmern.
So, und jetzt ist das Haus von Christines Familie quasi eingestürzt. Sie sagt, es sieht aus wie ein trauriges Puppenhaus und ich glaube, wir beide kennen das ganz gut von unserer kleinen Schwester. Die Puppenhäuser hatten immer, vorne war das so aufgebaut, man hat gesehen, es ist ein Haus und hinten war das immer offen. Das heißt, ja. Man konnte mit den Figuren da drin spielen.
Und so wie in der Hälfte durchgeschnitten.
Genau,
so ein bisschen,
das ist ja. Das erste Beispiel, was ihr einfällt, als sie auf der Straße steht und auf ihr Haus guckt.
Dabei ist es jetzt ein lebensverändernder Moment für die ganze Familie. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, was für ein Gefühl das sein muss. Sein ganzes Zuhause, diesen Safe Space, diesen großen, warmen, sicheren Teil deines Lebens, dein Haus, dein Kinderzimmer, dein Kleiderschrank, dein Bett, all das einfach so zu verlieren.
Christine beschreibt das später sehr, sehr nüchtern und sie widmet sich auch nach dieser Beobachtung des Puppenhauses erstmal den Schutthaufen in der Straße und guckt einfach, ob da irgendwo nützliche Dinge liegen.
Christines Mutter ist ein bisschen wie Großmutter, nur dass sie weniger flucht. Und die zieht jetzt los, um einen sogenannten Bombenschein zu holen. Das ist ein Nachweis, den man bekommen kann, wenn dein Haus im Krieg zerstört wurde, dass du Anspruch auf Hilfsgüter hast.
Ganz viel bekommt man dafür wahrscheinlich nicht. Höchstens eine Wolldecke, vielleicht ein neues Kleid, vielleicht auch Schuhe mit Ledersohlen.
Sie haben trotz diesem Bombentreffer aber ziemliches Glück, denn ihr Keller hat standgehalten. Also
was ja heißt, dass niemand getroffen
verletzt.
Wurde?
Genau. Na gut, nicht ganz. Christines Vater.
Der ist ja jetzt von der Front zurück und hat davor schon zerschossene Beine gehabt. Ganz offiziell befindet er sich im Lazarett, bekommt aber jeden Tag einen Urlaubsschein und darf zwischen morgens und abends seine Familie besuchen.
Und am Tag dieses Bombenangriffs fallen ihm Mauerbrocken auf die eitrigen Beine. Die sehen jetzt noch schlimmer aus als vorher und damit humpelt er jetzt sofort zu seinem Lazarett, obwohl es nicht mal Abend ist.
Eine sehr bezeichnende Szene. Großmutter steht zu der Zeit am zersplitterten Fenster, also am Fenster ohne Fenster und murmelt ihm nach. Armer Bur, armer Bur. Und dann verliert sie wieder die Kontrolle, flucht auf die Nazis, die ihr das alles eingebrockt hätten.
Ein paar Stunden später kehrt Christines Mutter zurück. Sie hat keine Schuhe mit Ledersohlen, kein Kleid dabei, nur zwei fasrige Decken, die sich schon in einzelne Fäden auflösen.
Das ist eine richtig, richtig schlimme Situation jetzt. Sie haben keine Bleibe mehr, sie haben alle ihre Sachen verloren, sie haben augenscheinlich auch keinen Gasanschluss mehr, die Kartoffeln sind ja nicht verbrannt und jetzt stehen sie quasi ohne alles in den zerstörten Straßen.
Sie haben keinen Schutz vor der Kälte, sie haben keine Möglichkeit, sich irgendwas Warmes zu kochen und sie haben auch keinen Schutz mehr vor Bomben. Es gibt in dieser Zeit auch in Wien sogenannte Notunterkünfte. Da kann man hinziehen, das ist für all die Leute, die ihr Haus ebenfalls bei einem Bombenangriff verloren haben.
Ja, und da stellt sich jetzt die Frage, sollen sie zusammenziehen mit 100 anderen Leuten auf engstem Raum? Weil eine superschöne Aussicht ist das nicht.
Doch es kommt anders. Das Licht der Straße fällt schnell in sich zusammen, so dass nach ein paar Minuten nur noch die Kerzenlichter in der Dunkelheit tanzen. Die erste Nacht im Puppenhaus wird kalt. Aus Christines Mund steigen rhythmische Atemwölkchen auf. Als der nächste Morgen dämmert, fühlt es sich an, als hätte sie keine einzige Sekunde geschlafen. Bleierne Müdigkeit lässt ihre Arme und Beine schwer wie Stahl werden. Und dann, als der Morgen noch nicht ganz verstrichen ist, steht eine altbekannte Frau vor ihrer Haustür.
Jeder im kleinen Ort kennt sie. Frau von Braun ist uralt, steinreich und ein Nazi ist sie auch. Hinter ihr wartet ein Wehrmachtsauto mit laufendem Motor. Sie spricht kurz mit Mutter, zeigt ein paar Mal in die Ferne. Dann drückt sie Mutter einen Schlüssel in die Hand. Mutter schaut stumm, dann nickt sie. Frau von Braun gestikuliert. Dann steigt sie ins Wehrmachtsauto und fährt nach Westen davon.
Die Endstation der Straßenbahn liegt in einem ruhigen, friedlichen Vorort. Neuwaldeck. Wahrscheinlich ist es schon immer so friedlich gewesen, doch der Krieg hat den Unterschied zur Stadt noch größer gemacht. Hier liegen keine Schuttberge auf der Straße, niemand läuft hastend in dünner Kleidung an ihnen vorbei. Christine hat eine gefühlte Reise um die Welt gemacht, in ein neues Land, ohne die riesigen Schatten der Fabriken, ohne die Häuserruinen. Hier stehen nur hübsche Villen, keine von ihnen ist zerstört.
Ich fragte, warum schmeißen die Amerikaner keine Bomben auf Neuwaldeck? Meine Mutter sagte, weil das Bombenverschwendung wäre. Da könnten sie mit einer Bombe höchstens 4 Leute umbringen. Ich verstand es und freute mich sehr, in einer Gegend zu sein, die für Bomben zu teuer war.
So, jetzt müssen wir einmal fix darüber sprechen, wer jetzt eigentlich vor der Villa steht. Christine, ihre Mutter, ihre Schwester und ihr Vater.
Ja, der Vater ist der kleinen Familie dann noch hinterhergehumpelt aus dem Lazarett, wo er mehr oder weniger raus geflohen ist, weil er bei seiner Familie sein wollte.
Genau, das heißt, er ist desertiert, er hat sich also aus dem Staub gemacht, obwohl er eigentlich da bleiben musste, zumindest nachts. Und Christine weiß ganz genau, was das bedeutet. Erwischen ihn die Deutschen jetzt, dann wird er direkt umgebracht, ohne Gericht und ohne Prozess.
Und natürlich freuen sie sich jetzt, dass er da ist, aber da ist eben auch diese Angst, was passiert, wenn Vater gefunden wird und wenn klar wird, dass er hier ein Deserteur ist.
Lange müssen sie nicht warten. Nach wenigen Minuten leuchtet ihnen das Antlitz der neuen Villa entgegen. So ein großes Haus hat Christine noch nie gesehen. Wahrscheinlich könnte man hier ihre ganze Straße unterbringen, vielleicht sogar noch mehr. Als sie sich dem Gartentor nähern, treten ihnen 2 Männer entgegen. Deutsche Soldaten. Die Familie zeigt ihre Pässe. Die Kinder und die Mutter werden durchgewunken. Jetzt schauen sich die Soldaten den Pass von Vater an. Sie studieren ihn lange, flüstern miteinander. Dann wandert der Pass zum Vater zurück. Er darf den Posten passieren.
Christines Vater ist nämlich ziemlich smart. Er ist nicht nur abgehauen, er hat auch in der ganzen Aufregung im Lazarett noch Sachen mitgenommen. Ein paar Papierscheine und den Stempel des behandelnden Arztes.
Diese Papierscheine sind Urlaubsscheine und dieser Stempel sagt eben aus, ey, die sind gültig, die wurden vom Arzt quasi einmal bestätigt. Die Soldaten schauen sich das länger an, merken aber auch, ey, der hat gekämpft und der hat sich jetzt einfach ein paar Tage Urlaub verdient. Alles gut also.
Okay, und jetzt treten sie in diese Villa ein, in ihr neues Zuhause. Ich glaube, Christine ist komplett begeistert. Christines Mutter ist immer noch ein bisschen panisch und sie bittet dann den Vater sofort, die Uniform auszuziehen und möglichst zu verstecken, ganz oben im Dachboden, am besten noch zu verbrennen. Vater weigert sich, sie zu verbrennen. Vielleicht hängt er noch so ein bisschen an seiner alten Uniform und sagt, okay, ich verstecke sie, aber ich verbrenne sie nicht, solange nicht die Russen vor der Tür stehen.
Die Villa ist absolut unglaublich. Ich glaube, wahrscheinlich für jedes Mädchen aus dem Jahr. Mittlerweile etwas heruntergekommenen Stadtteil Hernals. Besonders, wenn man wie Christine die letzte Nacht in diesem halboffenen Puppenhaus geschlafen hat.
Ja, die Villa ist so gelb angestrichen, riesig groß. Dann so braune Fensterläden, auch alles noch sehr, sehr frisch. Es gibt einen kleinen und einen großen Turm. Und darin können sie jetzt leben.
Und es fühlt sich an wie so ein riesiger Szenewechsel. In Hernals hat man ständig was vom Krieg mitbekommen. Jetzt wohnen sie nur ein paar Kilometer weiter. Aber es fühlt sich an, als wäre der Krieg gar nicht mehr bei ihnen. Ohne Bomben, ohne sichtbare Zerstörung und ohne dieses Leben auf engstem Raum.
Es gibt nur eine Sache, die die Freude vielleicht ein bisschen mindert. Und das sind die Möbel in der Villa. Die sind nämlich abgedeckt und sollen auch abgedeckt bleiben. Denn es gibt eine Bedingung, warum Christines Familie hier in der Villa leben darf.
Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, dass die alte Frau von Braun nicht einfach so ihre Villa angeboten hat für Familien, die diese Villa brauchen. Sie gibt sie also nicht aus einem Gefallen ab, sondern sie gibt sie der Familie, um die Villa zu bewachen, vor allem vor den Russen.
Es gibt einen riesengroßen Salon, ein Musikzimmer, einen großen Raum mit vielen Bildern an den Wänden von alten Männern, die stumm ins Innere blicken. Christine nennt den Raum immer wieder das Onkelzimmer.
Die spielen da immer so ein Game drin und setzen sich also zu zweit, sie und ihre Schwester setzen sich auf den Boden und man rät dann, welchen Onkel der andere sich ausgesucht hat. So, hat dein Onkel weiße lange Haare? Und dann sagt die zum Beispiel ja. Hat er eine große Nase? Sagt sie auch ja.
So wie ich dann, sehe was du nicht siehst.
Ja, genau, und das, aber halt mit Bildern von 50 verschiedenen Onkeln.
Das ist cool,
Nennt.
Das ist ein gutes Spiel.
Ja.
Christines Vater spielt nicht, der bleibt die ganze Zeit auf dem Dachboden. Der hat ja jetzt auch nichts mehr zu tun, muss sich irgendwie verstecken. Der raucht dort Zigaretten, liest Bücher. Und seine Urlaubsscheine gehen langsam, aber sicher zur Neige.
Ja, wahrscheinlich reichen die auch nicht aus, um jeden Tag aus dem Haus zu gehen. Nur eine Sache trübt den neu gewonnenen Frieden in der kleinen Villa. Denn auch in Neuwaldeck sind die Lebensmittel rationiert.
Als meine Mutter wiederkam, hatte sie ein Viertelliter Milch und 10 Dekagramm graue, klebrige Wurst und einen halben Laib bröseliges, graugelbes Brot. Von dem musste man Brocken herunterreißen. Die Wurst schmeckte nach Mehl und ranzigem Schmalz und stank. Und die Milch war hellblau und durchsichtig.
Am ersten warmen Frühlingstag bekommt die kleine Familie Besuch. Ein Auto hält vor den Eisentoren des Gartenzauns. Drei Gestalten steigen aus dem Wagen. Eine Frau mit Koffern, ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen. Die Frau heißt Frau von Braun und ist die Schwiegertochter der alten Frau von Braun. Diejenige, die Christine und ihre Familie die Villa zumindest kurzweilig überlassen hat. Die junge Frau von Braun zieht die Bezüge der Möbel ab und spricht dabei viel mit Christines Mutter. Sie hätte ihren Mann auch gerne versteckt, doch er habe das nicht gewollt. Jetzt ist er tot.
Schuld daran, so erklärt sie Mutter später, sei der alte Drachen. Damit meint sie die alte Frau von Braun, die ihrem Sohn nichts Klügeres beigebracht habe, als fanatisch zu sterben. Die junge Frau von Braun ist also in Ordnung. Die Kinder gefallen Christine weniger. Sie sagen ständig, unser Haus, unser Garten und unsere Bäume. Im Onkelzimmer kennen sie jeden Namen der alten Männer. Doch im Krieg kann man sich seine Freunde nicht aussuchen und so wachsen die vier Kinder schnell zusammen. Jetzt sind die Kinder der jungen Frau von Braun also auch in Ordnung.
Gegen Mittag marschieren deutsche Soldaten durch die Straße am Garten der Villa vorbei. Christine und ihre Schwester stehen am Lattenzaun. Sie warten, ob noch weitere Soldaten kommen. Doch es marschiert niemand mehr. Vielleicht ist der Krieg jetzt wirklich vorbei. Auch die ersten Nachbarn packen ihre Sachen. Herr und Frau Forstrat, das Ehepaar mit der großen roten Flagge und dem schwarzen Hakenkreuz, laden Koffer und Kisten in ein Auto. Christine weiß nicht genau, warum sie fahren. Vielleicht, weil sie Nazis sind und Angst vor den Russen haben.
Es fühlt sich an, als hätte die Welt vor dem Tor der Villa aufgehört zu existieren. Alles ist ruhig und still. Draußen strecken sich die verlassenen Straßen dem Viertel entgegen. Kein Mensch geht, kein Wind weht. Der Tag wird dunkler, die Uhren im Haus ticken dem Abend entgegen. Plötzlich fährt Christine aus ihrem Schlaf hoch. Irgendetwas rattert draußen. Sie blickt aus dem Fenster. Auf der Straße fahren hölzerne, grau-gelbe Wagen, die von kleinen Pferden gezogen werden. Auf ihnen sitzen Soldaten. Sie alle haben schmutzige, gelbe Uniformen an. Soweit Christine schauen kann, überall entdeckt sie Wagen, Pferde und Soldaten.
Eigentlich kennt Christine Soldaten gut. Sie sind in ihrem Leben oft genug an ihr vorbeigelaufen, vor allem die braunen Jacken und Hosen der Wehrmacht, wie die von ihrem Vater. Der Sohn der alten Frau von Braun hatte auch so eine Uniform. Aber diese Uniform jetzt kennt Christine nicht. Und da ragt plötzlich eine weiße Fahne aus dem Fenster ihrer Nachbarn.
Wir haben kein weißes Leinentuch, sagte meine Mutter. Das war nicht wahr. Die Frau von Braun hatte etliche weiße Leinentücher im Schrank. Ergibt sich der Erzengel gerne? Fragte ich. Meine Mutter zuckte mit den Schultern und sagte, die ergeben sich immer. Vor 7 Jahren haben sie sich dem Hitler und den Nazis ergeben. Jetzt ergeben sie sich den Russen. Und wenn nächstes Jahr wieder andere kommen, werden sie sich auch wieder ergeben.
So, wer zur Hölle ist der Erzengel? Ich glaube, darüber müssen wir beide jetzt einmal schnacken.
Lass uns vorher noch herausheben, dass die Mutter sich natürlich ergeben könnte, aber dass sie es nicht macht. Und ich finde, das hebt ihre sehr selbstbewusste und entschlossene Persönlichkeit nochmal hervor.
Okay, jetzt aber zum Erzengel. So nennt Christine ihre kleine Nachbarin, ein Mädchen, etwas jünger als sie, die immer mit einer Katze in ihrem Puppenwagen durch den Garten spazierend fährt. Und ganz ehrlich, Christine kann sie überhaupt nicht leiden.
Ja, sie ist quasi das Gegenteil von Christine, ne? Christine hatte nie irgendwie Geld, hatte nie Freizeit, hatte nie die Möglichkeit, entspannt in einem Kleid im Garten mit ihrer Katze zu spielen.
Ja, sie verkörpert alles, was Christine nie hatte.
Ja.
Und sie heißt tatsächlich Engel mit Nachnamen. Ich glaube, daher rührt dann auch der Spitzname Erzengel.
Und die Feindseligkeit der beiden beruht auch auf Gegenseitigkeit.
Ja, die Kinder von Frau von Braun schlagen sich auch schnell auf Christines Seite. Und eines Tages kommt es zu einem kleinen Überfall.
Eines Tages überfallen sie den Erzengel. In ihrem Garten nehmen die Katze aus dem Puppenwagen, lassen sie laufen und rufen dem Mädchen wüste Beleidigungen hinterher. Das wollten wir unserer Sprecherin jetzt nicht zumuten. Da sind unter anderem so Begriffe wie, also ich kann kein Österreich,
ich kann kein Österreich.
Aber ich fand die Wörter sehr interessant. Ich werde sie bestimmt nutzen in meinen Rants in Zukunft. Lack auf Schiacher war zum Beispiel und mein Lieblings, deppertes Mensch.
Deppertes Mensch verstehe ich noch. Was Lack auf Schiacher heißt, schreibt es gerne in die Kommentare.
Bitte, ja. Wir haben eine große Fanbase in Österreich. Lack auf Schiacher.
Ich glaube,
das ist auch komplett falsch.
Lack auf könnte auch von so Lackaffe.
Ja, Lackaffe ist safe. Aber was ist Schiacher? Schiacher.
Keine Ahnung. Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Trotzdem, Erzengel und ihre Mutter, die haben richtig dolle Angst. Jetzt vor den Russen, früher vor den Nazis. Und wie Mutter das richtig zusammengefasst hat, sie ergeben sich immer, um einfach so ungestört wie vorher weiterleben zu können.
Doch, daraus wird nichts. Denn die Russen, die Männer in den schmutzig gelben Uniformen, ziehen hier nicht einfach durch, um zu checken, ob die Soldaten der Wehrmacht schon fort sind.
Nein, die richten hier ihr Außenlager ein auf einem ziemlich schönen Platz.
Ja, sie haben sich eigentlich den schönsten Platz der Umgebung ausgesucht, nämlich das Villenviertel. Und da lassen sie sich jetzt häuslich nieder.
So stehen sie auch vor der Tür der gelben Villa und klopfen höflich. Christines Mutter fährt erschrocken zusammen. Sie hat etwas vergessen, etwas, das mindestens einen von ihnen das Leben kosten könnte. Im schlimmsten Fall der ganzen Familie und vielleicht auch der Familie von Braun. In einem kleinen Paket auf dem Dachboden liegt etwas, was schon längst hätte zerstört werden sollen. Braunes Leder und ein schwarzer Gürtel mit einer schweren silbernen Schnalle, einem Hakenkreuz.
Zwei Männer treten ein. Der eine ist riesengroß, mit sehr breiten Schultern. Der andere ist auch sehr groß, aber nicht so breit. Er hat hellbraune Stoppelhaare und lächelt vorsichtig, als Christine die Tür öffnet. Sie rufen auf Russisch durch die Villa. Was sie sagen, kann Christine nicht verstehen. Dann fragen sie auf Deutsch. Soldat hier! Nichts, Soldat! Frau von Braun eilt aus der Küche herbei und versichert den Männern, hier sei kein Soldat. Währenddessen schleicht sich der Vater in den Keller.
Die Küche ist voller Rauch und Qualm, obwohl die Ofentür geschlossen ist. Als die Männer eintreten, zeigt Mutter auf den Herd, dann auf die Sonne und wieder auf den Herd. Es würde nur so qualmen, weil die Sonne auf den Ofen leuchten würde. Doch die Russen fragen nicht mehr nach, sie schauen auch nicht, was da gerade im Ofen verbrennt. Sonst hätten sie die Reste der braunen Uniform gefunden. Und eine glühende silberne Schnalle. Das Hakenkreuz.
Ja, die Russen sind jetzt also da und das Erste, was die Rote Armee macht, ist zu kontrollieren, ob ihr Nazis oder Wehrmachtssoldaten in die Hände fallen.
Den Vater finden sie vorerst nicht, dafür aber den Sohn der Frau von Braun, ein Kind mit hellblonden Haaren, hellblauen Augen und einer sehr weißen Haut. Der Breitschultrige wird sofort böse, zeigt auf ihn und brüllt »Niamanski, Niamanski«.
Es dauert fast eine halbe Stunde, bis Frau von Braun ihn überzeugen kann, dass ihr Sohn kein Deutscher ist, sondern Österreicher. Sie bekommt sogar Hilfe von dem nicht ganz so breiten Soldaten, der besänftigend auf seinen Kameraden einredet.
An diesem Tag schauen noch viele Russen in der Villa vorbei. Die kommen meist in kleineren Gruppen aus 3 oder 4 Personen und durchsuchen das Haus nach Wertsachen. Besonders Uhren haben es ihnen angetan, obwohl sie alle mindestens schon 2 tragen. Immer wieder fragen sie nach Ura, Ura.
Andere Sachen nehmen sie auch mit, aber auf die legen sie anscheinend keinen großen Wert, denn ganz viel davon findet Christine im Garten wieder. Die Russen haben es beim Fortgehen wahrscheinlich einfach doch wieder weggeworfen.
Trotzdem, die Villa der alten Frau von Braun und die Nachbarvillen werden zu einem ganz wichtigen Kommandopunkt für die sowjetische Armee. So eine Art Außenposten, an dem eine ganze Truppe plus ihr Anführer, dem Major, unterkommen wird.
Das bedeutet aber auch für Christines Familie, dass sie den Vater nicht mehr verstecken können. Jetzt, wo so viele Russen dauerhaft in der Villa wohnen. Und so zeigt er sich irgendwann und steht am Tag, als der Major einzieht, ebenfalls im Flur.
Christines Vater ist relativ jung und so schlussfolgert der Major richtigerweise schnell, er steht hier vor einem ehemaligen Wehrmachtssoldaten.
Aber, und das wäre eigentlich sein Todesurteil oder zumindest ein Urteil für eine lange Gefangenschaft, aber der Vater hat einen Trumpf.
Und den spielt er aus, ja.
Er krempelt seine Hosen und die alten Geschirrtücher, die er über seine Beine gelegt hat, hoch und zeigt dem Major seine von Granatsplittern entstellten Beine.
Sie sehen aus wie verfaulte Zwetschgen, so beschreibt es Christine mehrmals. Die sind besetzt mit großen roten Beulen, darin in der Mitte liegt so ein kleines gelbes Loch mit Eiter.
Und das reicht dem Major aus. Er glaubt Vater, dass er nicht im Krieg war, sondern, wie er erzählt, an Knochentuberkulose leidet und schenkt ihm am Ende sogar eine Schachtel voll Mullbinden und Tee, in dem der Vater seine Beine baden kann.
Stunden später fährt eine Kutsche durch den Garten, einmal quer durch das Rosenbeet. Die junge Frau von Braun rastet innerlich fast aus, so sehr hat sie sich nach diesem anstrengenden Winter auf die blühenden Rosen gefreut.
Der Mann auf dem Kutschbock war sehr klein. Er hatte einen kugelrunden Bauch, eine Spiegelglatze, dünne Arme, gebogene Beine und schwarze, gekräuselte Haarbüschel hinter den abstehenden Ohren. Er trug eine altmodische Nickelbrille vor den Augen. Er hatte zu wenige, schiefe, verfaulte Zähne im Mund. Seine Haut war gelb und glänzte fett. Er hatte einen Uniformrock an, der aber nicht wie eine Uniform aussah. Ein Revolver oder ein Gewehr hatte er nicht.
Der sonderbare Kutscher klettert vom Wagen und lächelt schief in die Runde. Er riecht nach Gemüsesuppe und Speck, nach Tabak und Schweiß. Christine begrüßt ihn so gut sie kann auf Russisch. Er zwinkert ihr zu, sagt »Grüß Gott, Frau« und wendet sich an die anderen. Er erklärt, dass er der Koch der Truppe ist und geht dabei fast in die Knie. Es sieht so aus, als wolle er einen Knicks machen. Christines Schwester behauptet flüsternd, der Koch sei der stinkendste und hässlichste Mensch, den sie je gesehen habe. Und der verrückteste.
Er zieht in einen kleinen Schuppen am Ende des Gartens, zusammen mit deinem schwarzen Herd und einem riesigen Eisenkessel. Die Russen können ihren Koch nicht ausstehen. Einmal gibt ihm ein betrunkener Feldwebel einen Tritt und der Koch fliegt quer durch die Küche. Seine Brille saust noch weiter irgendwo ins Efeu. Als Christine sie nach einer halbstündigen Suche endlich findet, putzt sie die Gläser und bringt sie ihm zurück. Der Koch lächelt sie an und sagt, »Mach nix, Frau, mach nix.« Dann grinst er sie mit seinen vier Zähnen an.
Für Christine ist der Koch der erste hässliche, stinkende und verrückte Mensch, den sie je richtig lieb hat. Vielleicht mag sie ihn so sehr, weil er sie überhaupt nicht an den Krieg erinnert. Er ist zwar ein Soldat, aber er trägt kein Gewehr. Seine Uniform sieht mehr nach einem Gewand aus Lumpen aus, als nach irgendwas, was man im Kampf trägt. Er ist Russe und trotzdem kann er Deutsch sprechen, zumindest ein bisschen.
Der Koch heißt Kron und kommt aus Leningrad. Dort war er vor Jahren mal Schneider. Kron erzählt viel, trotzdem beendet er jede Erzählung gleich. Er lächelt Christine an und sagt, macht nix, Frau. Besonders viel berichtet er über Leningrad und seinen Laden. Über die Frau mit dem grünen Kopftuch, bei der Kron die Kartoffeln gekauft hat. Über den Mann, der sich jede Woche von Kron einen Knopf annähen ließ. Über das Haus, in dem Kron ganz unten im Keller seine Werkstatt hatte. Über seine Familie und seine beiden Söhne, die an der Universität Medizin studieren.
Einmal kocht Kron 41 Eier. Christina hat genau mitgezählt, in dem schwarzen Topf. Doch das Eiweiß wird immer größer und schiebt sich langsam über den Topfrand. Kron rennt hin und her, stochert mit einem langen Holzlöffel im Brei herum. Doch der Schaum wird immer größer und verdampft auf der Herdplatte, es riecht danach tagelang noch fürchterlich. Christine steht kichernd daneben und ruft, »Macht nichts, macht nichts!« Kron versteht nichts vom Kochen, und noch weniger vom Kämpfen. Seine Augen sind nicht gut zum Schießen, seine Füße nicht gut zum Marschieren. Deswegen muss er kochen.
Derweil wächst ein Mann mehr und mehr in die Herzen der Russen. Vater, der vor dem Krieg Uhrmacher war. Irgendwann hat ein Russe einen Uhrmachertisch vorbeigebracht. Danach folgt ein Drehstuhl, Pinzetten, Zangen, Lupen und Feilen. Jetzt sitzt er jeden Tag vor einer riesigen Sammlung von Uhren, die die Russen auf den Tisch gelegt haben. Immer wieder kommen sie vorbei, stecken sich Teile ein und verschwinden wieder. Anfangs hat Vater noch versucht, das Material auseinanderzuhalten. Jetzt weiß er, dass die Kundschaft ihre Uhren selbst nicht auseinanderhalten kann.
Die Sonne des 1. Mai taucht das Villenviertel in ein warmes, rot-orangenes Morgenlicht. Selbst die müden Russen im Garten und auf der Straße wirken, als hätten sie eine Pause vom Krieg genommen. Sie sitzen auf dem braun-grünen Gras, rauchen Zigaretten und unterhalten sich. Für einen Moment sieht es fast so aus, als hätten sie die schmerzenden Knochen und die ferne Heimat vergessen. Dann erheben sich die ersten Männer und tragen Wasserkannen mit Wodka und Fässer in das Haus des Erzengels. Heute wird gefeiert.
Der 1. Mai war damals schon ein riesiger Feiertag in der Sowjetunion und gilt auch heute noch für gerechte Sozialpolitik. Thor hat mir das bestätigt.
Ja, in Berlin wird viel demonstriert. Eigentlich sollte man dann auch viel demonstrieren.
Ja.
Ja.
Good to know.
Heute sind es aber dann doch eher Gartenpartys und einfach so, ja, so Sommerpartys irgendwie, ne?
Ja, ich glaube, da beginnt der Sommer, dann kann man ihn auch willkommen heißen.
Christines Familie und die Familie von Braun haben beide Glück. Bei ihnen wohnt der Major, der lässt es nicht zu, dass die Russen bei ihm im Haus trinken. Und so versammeln sich die durstigen Soldaten eher im Haus vom Erzengel, um da richtig zu feiern.
Also heute wird kein Russe kommen und sich irgendwas aus dem Haus nehmen. Und heute muss Vater auch das erste Mal seit sehr langer Zeit keine Uhren mehr reparieren. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, der freut sich immens darüber. Die letzten Male waren sogar besonders schlimm. Die Russen haben ihm immer wieder Alkohol angeboten und Vater war sozusagen dauerbetrunken.
Christine verlässt die Villa, als der Abend bevorsteht. Statt zu schlafen, will sie lieber mit Kohn reden, denkt dabei immer wieder an Großvater, sie hat ihn lange nicht mehr gesehen. Und sie fragt sich, kann jemand sterben, wenn man nicht oft genug an ihn denkt?
Kohn saß bei Kerzenschein in seiner Lusthausküche. Er saß dort in einer langen grauen Unterhose und einem langärmeligen grauen Unterhemd. Kohn seufzte. Ich nix trink. Ich nix brüll. Aber singen kannst du doch. Kohn lächelte. Und dann sang er. Er sang mit leiser, tiefer Schlafliedstimme. Ich hätte lange so sitzen mögen, um Kohn singen zu hören. Vielleicht bin ich auch lange so sitzen geblieben und habe Kohn singen gehört.
Kohn schickt Christine dann irgendwann wieder nach Hause, weil deren Mutter schon im ganzen Haus nach ihrer Tochter gesucht hat. Christine hatte nämlich nur angekündigt, einmal fix aufs Klo zu gehen und ist jetzt seit über einer Stunde weg.
Auf dem Rückweg trifft sie den Sohn von Frau von Braun, den mit den hellblonden Haaren und hellblauen Augen, und der dirigiert sie vom Haus weg, zieht Christine in den Garten. Dort liegt ein russischer Feldwebel, betrunken auf dem Boden.
Der Junge grinst sie an und zeigt auf das, was er die ganze Zeit hinter dem Rücken hält, die Pistole des betrunkenen Feldwebels.
Christine und der Junge verstecken sie bei einem Gartenzwerg. Dann laufen sie zurück ins Haus, Mutter wartet schon, schimpft aber nicht. Wahrscheinlich ist sie einfach zu müde.
Am nächsten Morgen wird Christine durch eine polternde Stimme aus dem Schlaf gerissen, die rumschreit auf Russisch. Das kleine Mädchen verlässt dann ihr Bett und wandert nach unten.
Sie findet ihre Familie in der Küche. An der Tür stehen zwei Soldaten und am Küchentisch sitzt der Feldwebel. In seiner Hand hält er eine Maschinenpistole, mit der er abwechselnd jeden ins Visier nimmt. Auf dem Tisch steht eine Flasche Wein.
Ich glaube, man kann sich vorstellen, warum der Feldwebel so wütend ist. Als er am Morgen dann aus seinem Rausch aufgewacht ist, hat er seine eigene Pistole nicht finden können, logischerweise, und er glaubt, einer aus Christines Familie hätte sie ihm geklaut.
Christine ist eine ehrliche Haut. Die sagt dann, ja, das war ich, die liegt neben dem Gartenzwerg, so auch laut und mehrmals. Aber dann dreht sich die Mutter zu ihr und flüstert so laut sie kann, sei sofort still.
Vater erklärt ihr dann ein paar Tage später, hätte sie da gesagt, wo genau die Pistole liegt, hätte der Feldwebel sie erschossen. Sie hätte ihm ja damit den Beweis für den Diebstahl geliefert. Aber jetzt weiß es der Soldat nicht, fuchtelt wieder mit seiner Waffe herum und fängt auch an zu weinen.
So, und das ist jetzt so ein Keypoint, ne? Das ist so ein, auch so ein krasser Unterschied von Christine hätte tatsächlich umgebracht werden können. Gut, man weiß nicht, ob die Russen das wirklich gemacht hätten, aber die Chance wäre da gewesen. Und jetzt bricht dieser Feldwebel dort weinend zusammen.
Das muss besonders auch für den Feldwebel eine ganz schwierige Situation sein. Er ist ja ganz eng mit Russland verknüpft. Und ich glaube, Stalin war das sehr wichtig, dass man immer seine Waffe bei sich hat. Jetzt hat der Feldwebel seine Waffe verloren.
Das heißt, ich glaube, das ist fast so schlimm wie desertieren, wenn du als sowjetischer Soldat damals deine Waffe verloren hast oder dir hast klauen lassen vom Feind auch noch. Imagine.
Ja, und jetzt sitzt der Feldwebel am Tisch.
Der ist einfach verzweifelt.
Weint und ruft ab und zu Sachen auf Russisch. Die verstehen natürlich die beiden Soldaten, die an der Tür stehen und noch jemand anders, der auch im Raum ist.
Ja, einer aus Christines Familie kann nämlich Russisch. Der war schon in Russland, er hat dort gekämpft und versteckt es gerade, so gut es geht, vor den russischen Soldaten. Es ist natürlich ihr Vater.
Der geht jetzt zum Feldwebel ganz langsam und redet beruhigend auf ihn ein, klar, auf Russisch. So lange, bis der Feldwebel dann langsam einschläft und seinen Kopf so halb auf die Tischplatte bettet.
Die beiden russischen Soldaten an der Tür checken das, dass hier auf Russisch kommuniziert wurde, reißen die Maschinenpistole vom Tisch. Beide haben im Krieg viel Leid erlebt, beide haben ihre Häuser und ihre Heimat verloren. Und jetzt steht da ein deutscher Soldat, der sie angelogen hat und spricht Russisch und zeigt damit, ich war in Russland und ich war Teil eures Leids. Ich war dafür mitverantwortlich.
Ja, das ist keine Frage mehr. Die beiden Russen an der Tür schauen Vater dann lange an und plötzlich wird es ganz still. Niemand weint mehr, der Feldwebel schläft, niemand macht ein Geräusch. Und dann trifft der erste Soldat eine Entscheidung.
Langsam geht er auf den Vater zu, zeigt auf ihn und sagt, du bist Freund. Der zweite Soldat nickt. Und so tragen sie den Feldwebel aus der kleinen Küche heraus und verschwinden irgendwo im Garten.
Vater steht dann da, seufzt, streicht sich mit einem Taschentuch über die verschwitzte Stirn, lächelt seine Familie an und humpelt dann wieder aus der kleinen Küche.
Irgendwie läuft alles bislang zumindest ganz okay. Vater ist eher Freund als Feind der Russen und Christine hat einen neuen Gefährten gefunden. Kohn.
Aber da fehlt noch jemand in ihrem Leben. Klar, Großvater und Großmutter wohnen immer noch in Hernals, da wo jeden Tag Bomben vom Himmel fallen.
Ja, und Christine sieht Großmutter auch gar nicht mehr wieder. Großvater taucht noch ein paar Mal bei der Villa auf, kommt aber auch seit längerer Zeit gar nicht mehr vorbei. Vielleicht sind seine Beine zu schwach, vielleicht lassen ihn auch die Grenzkontrollen gar nicht mehr passieren. Sie macht sich auf jeden Fall Sorgen.
Da blieb wieder nur Cohn. Cohn, mit dem man alles bereden konnte, dem nichts gleich war. Er wusste Bescheid. Cohn wusste Bescheid darüber, wo in der Stadt Kämpfe gewesen waren, wo es gebrannt hatte, wo viel geschossen worden war. Cohn sagte, und das tat gut, Frau, wo Großvater lebt, nix a Krieg, nix a Gefeuer, nix wie kaputt von unseren Soldaten. Kohn sagte, und das tat gar nicht gut, Frau, kann sein, Sie haben starken Hunger, nix haben zu essen, gar nix. Viele Leute nix haben zu essen, haben arg Hunger.
Christine erzählt viel von Großmutter und Großvater. Kohn gefällt erstere besonders gut. Immer wieder murmelt er, gutes Frau. Das kleine Mädchen übertreibt immer weiter, lügt sogar ein bisschen. Doch Kohn ist von seinem Urteil nicht abzubringen. Seine Mutter sei auch eine wilde Frau gewesen und es gäbe nichts Besseres. Christine erzählt auch von dem Riss, der sich einmal durch die ganze Decke des Puppenhauses, ihrem alten Haus in Hernals, wo ihre Großeltern jetzt alleine leben, windet. Kohn wird still, dann hält er drei Finger in den Himmel. Wenn der Riss breiter ist als drei Finger, fällt Großmutter und Großvater das Haus auf den Kopf. Christine denkt nach. Sie hat den Riss fünf Finger breit in Erinnerung.
Vor dem Morgengrauen wird Christine durch Schreie geweckt. Russische Stimmen kreischen sich an. Zwei davon kennt sie. Unter ihnen wohnt ein Soldat mit seiner Frau. Noch eine andere Stimme ist zu hören. Sie ist viel leiser als die Schreie, stolpert ständig hin und her und verliert sich in langen Pausen. Das Fenster steht offen. Christine späht hinaus. Ein Stockwerk unter ihr betritt die Frau des Soldaten den Balkon, nur gekleidet in einer rosa schimmernden Unterwäschegarnitur. Darauf folgt der Soldat, ganz nackt. Er stößt einen dritten Mann vor sich her.
Christine hebt ihre Augenbrauen, sie kennt den Dritten im Bunde. Der Feldwebel, der Mann, der nicht auf seine Pistole aufpassen konnte. Der Mann, der sie im Rausch verloren hat und danach mit seiner Maschinenpistole vor ihrer Familie rumgefuchtelt hat. Der Soldat stößt ihn vor sich her, der Feldwebel wankt nach vorne. Er scheint, wie so oft in dieser Zeit, betrunken. Der Soldat schreitet an das Ende der Terrasse, holt aus und tritt den Feldwebel. Der kann den Sturz nicht mehr abfangen, er rutscht aus und knallt mit seinem Körper über die Steinstufen. Bewegungslos bleibt er im Efeu liegen.
Tot ist er nicht. Nach ein paar Minuten rappelt er sich auf, zieht sich mühsam an einem Baum in die Höhe und wankt durch den Garten. Er torkelt gegen den Birnbaum, bleibt stehen, dann umarmt er den Baum. Als er loslässt, blitzt etwas Graues in seiner Hand im morgendlichen Sonnenlicht. Christine kneift die Augen zusammen. Das graue Metall endet in einem kurzen Lauf. Es ist eine Pistole. Eine neue, die andere hatte Vater schon vor Tagen neben dem Gartenzwerg ausgegraben und unter seiner Matratze versteckt. Dann wankt der Feldwebel Richtung Ende des Gartens. Doch bevor er das Grundstück verlässt, ändert er seine Richtung. Er stapft wieder durch den Garten, weg vom Haus, diesmal auf die Küche von Kohn zu.
Der Feldwebel holt aus und tritt mit einem Fuß gegen die Tür. Das Holz zittert, hält aber dem ersten Tritt stand. So schön die Tür auch aussieht, besonders dick ist das Holz nicht. Beim zweiten Anlauf klafft ein Loch in der Mitte der Tür. Der Feldwebel wankt ein paar Schritte nach hinten, zielt auf das Schloss und drückt zweimal ab. Die Tür springt auf. Vor Wut schnaubend betritt er Kohns Küche.
Boah, also dieser Feldwebel ist ja schon häufiger unangenehm aufgefallen in der Villa. Jetzt wird er da von anderen Soldaten von der Terrasse getreten und der wird jetzt richtig sauer. Aber in typischer Soldatenmanier, wenn ich das hier mal so sagen darf, nicht auf die Stärkeren, ja, sondern er sucht sich halt das schwächste Glied der Kette aus, und zwar den Koch Kohn.
Christine sitzt am Fenster, ihr laufen Tränen über die Wange und draußen krachen die ersten Schüsse. Einer davon fliegt durch das Fenster des Schuppens, den anderen können Vater, Mutter und Christine vom Fenster aus nicht sehen, aber sie ahnen Böses.
Es ist Mutter, die als erste wieder die Fassung gewinnt. Sie löst sich vom Fenster und schreit durch das ganze Haus, dass die Russen feige Schweine seien, dass sie so täten, als hätten sie nichts gehört, und dann läuft sie wütend aus dem Zimmer.
Vater ruft ihr dann noch hinterher, sie soll auf keinen Fall gehen. Der Feldwebel ist betrunken und Kohn wahrscheinlich tot.
Ja.
Ersterer würde auch Mutter töten, wenn sie den Schuppen betreten würde. Doch das hat sie gar nicht vor.
Ja, sie geht nämlich zu den Zimmern des Majors, schlägt da mit den Fäusten an die Tür und, naja, sie beleidigt ihn und die ganzen anderen Russen, auf Deutsch aber ziemlich böse. Sie sagt zum Beispiel, was seid ihr für Arschlöcher? Ihr tut so, als wäre nichts gewesen. Euer Koch verblutet gerade.
Dann schreitet der Major tatsächlich aus seinem Zimmer, es folgen auch noch ein paar andere Soldaten, doch sie sind nicht böse auf Mutter, ganz im Gegenteil. Christine schreibt, sie machen eher den Eindruck, sich vor Mutter zu schämen, weil für Kohn selbst hätten die keinen Finger gerührt.
Kurz sprechen sie miteinander, dann ziehen sie auf das neue Schlachtfeld, in den Garten. Sie umzingeln die Küche und rufen dem Feldwebel zu, er solle seine Pistole fallen lassen und sofort herauskommen. Doch im Schuppen rührt sich nichts.
Ja, die Soldaten und der Major lassen sich hier schon viel Zeit, wenn es nach Christine geht, viel zu viel Zeit. Sie wollen den Feldwebel fangen, viel lieber als jetzt noch Kohn zu retten. Und während die Gruppe dann ganz ratlos um den Schuppen herumsteht, könnte der Koch einfach zwischen den schwarzen Töpfen sterben.
Christine will nicht mehr warten. Sie stürmt los, zieht an den Soldaten vorbei auf die hintere Seite des Schuppens. Dort nämlich ist ein kleines Fenster. Doch als sie das Fenster erreicht, will sie auf einmal nicht mehr nachsehen. Was, wenn sie drinnen den toten Kron liegen sieht?
Plötzlich hört sie eine Stimme ganz dicht neben sich.
Nicht vom Lusthausfenster her, nein, hinter mir. Knapp hinter mir, sagte Kron. Frau, Frau, pst, Frau, komm. Bist du es, Frau? Kron hockte auf seinem Panierwagen. Er hockte dort in der grauen Unterhose, eine Gänsehaut zwischen den Seidenhaaren auf der Brust. Er flüsterte. Bin raus bei Fenster. Wie Idiot hat kaputt gemacht, Tür. Ich kletterte zu Kron auf den Wagen. Ist dir kalt? Fragte ich. Macht nix, Frau. Kron lächelte. Kann dich nix sehen, sagte er. Nur helle Flecken. Kron hatte keine Brille auf.
Der Feldwebel schießt nicht mehr. Einer der Soldaten löst sich aus seinem Versteck, schleicht sich an die Tür heran und blickt durch das Loch. Er lacht und die anderen Soldaten kommen zu ihm. Der Feldwebel liegt in dem kleinen Schuppen und schläft seinen Rausch aus.
Die Soldaten stecken die Waffen ein und ziehen ihn dann schleifend aus dem Schuppen. Der Kopf von ihm reibt über den Boden, seine Stirn schlägt zum Beispiel gegen den Türstock, Blut sickert aus dem Gesicht des Feldwebels. Die Russen werden ihn jetzt in Arrest bringen.
Kohns Leidensgeschichte ist allerdings noch nicht ganz zu Ende. Als er seine Brille wiederfindet, ist ein Glas zerschlagen, der Bügel ist abgebrochen. Kohn klebt die Stelle zu, versucht nur mit einem Auge zu schauen, kann sich daran aber überhaupt nicht gewöhnen.
Christines lächelndes macht nix, findet er auch überhaupt nicht lustig. Später klebt er sich das Auge mit dem gesprungenen Glas dann zu, als das kleine Mädchen Erzengel ihn hinter einem Strauch Johannisbeeren in seiner völlig neuen Montur das erste Mal sieht, bekommt sie einen Schreikrampf.
Tage später wäscht Kron das erste Mal seine Wäsche, seit er in dem Garten angekommen ist. Er plant wohl einen Ausflug, dessen Ziel er aber Christine nicht verraten will.
Am nächsten Morgen wird Christine durch das Wiehern eines Pferdes wach. Heute wird Kron also wegfahren. Sie zieht sich ein Kleid an, rennt nach unten und erwischt tatsächlich den Koch, der gerade auf seinen Wagen steigen will. Jetzt erklärt er auch den Grund, er muss ins Lazarett, denn er braucht dringend neue Brillengläser.
Christine fleht, weint und bittet, doch Kron will sie nicht mitnehmen. Ist nichts gut, sagt er. Christine will unbedingt zu ihren Großeltern, schauen, ob sie noch leben, wie es ihnen geht und kontrollieren, ob das Puppenhaus nicht vielleicht doch eingestürzt ist. Aber Kron lehnt ab. Er würde nach den Großeltern schauen, Vater hätte ihm den Weg beschrieben.
Ein Stempel braucht er aber noch und als Kron das letzte Mal im Haus verschwindet, versteckt sich Christine unter der großen Decke im Wagen.
Sie wartet dann so lange, bis Kron nicht mehr umkehren kann. Dann schlüpft sie aus der Decke und setzt sich neben den Koch. Der flucht wie wild, kann aber wirklich nicht mehr zurück und nimmt Christine mit. Er will sie zu Großmutter und Großvater bringen, sein Brillenglas tauschen und sie danach wieder abholen.
Ein wirklich schöner Plan. Nur weiß Christine nicht, dass Kron sie nicht mehr abholen wird.
Kron holt die Zeichnung aus der Hosentasche, die Vater ihm mitgegeben hatte. Auf dem Papier schlängelt sich eine lange, rote Linie an der Kalvarienberggasse entlang. Mit mulmigem Gefühl blickt Christine um sich. Sie sind in der richtigen Gegend, das weiß sie, auch ohne Straßenschild. Dort, wo früher die Kastanien wuchsen, liegt nur noch ein Haufen Holz und Erde. Alles sieht so anders aus als früher.
Die Bombenlöcher kennt sie schon, doch jetzt gibt es mehr Löcher als Häuser. An der Ecke Hauptstraße war immer ein Möbelgeschäft gewesen mit gelben Buchstaben auf roten Schildern. Daneben war ein Laden mit blauen Balken und einem weißen Schwan. Heute liegt hier nur ein riesiger Schutthaufen. Wieder biegen sie um eine Straßenecke. Und da, ganz hinten in der Gasse, steht ein altes Haus, mitten in zwei Hälften geteilt.
Wir gingen zur Puppenhausruine. Die Zimmerfenster der Großmutter waren mit Holzbrettern vernagelt. Das war ein gutes Zeichen. Tote Leute nageln nicht. Die Zimmertür der Großmutter war auch vernagelt. Und zur Zimmertür hin führte so etwas Ähnliches wie ein Weg, ein schmaler, festgetretener Streifen Erde. Kuhn grinste zufrieden.
Okay, Großmutter und Großvater leben also noch. Aber schnell merkt Christine, dass es vor allen Dingen Großmutter gar nicht mehr so gut geht. Sie hat augenscheinlich den Verstand verloren.
Ja, sie versteht nicht, dass Kohn in Frieden kommt, egal wie laut Großvater ihr das ins Ohr brüllt. Als er Christine dann mit den Großeltern alleine lässt, blickt die alte Frau ihm finster hinterher und ruft Russensau.
Christine läuft Kohn dann nochmal hinterher. Das Letzte, was Kohn sagt, ist macht nichts, macht nichts. Als Christine ihn darauf anspricht, dass Großmutter ganz anders ist als früher. Und als sie ihn bittet, sie so schnell wie möglich abzuholen, grinst er und sagt, ich hole ihn, Frau, schnell, sehr schnell. Dann verschwindet Kohn im Licht des trüben Nachmittags.
Im Haus bricht jetzt ein regelrechter Streit nach Streichhölzern aus.
Das klingt so wild. Die haben eigentlich genug, aber die Großmutter will unbedingt eine Streichholzschachtel haben.
Ja, und kämpft dann drum, sucht auf dem dunklen Boden, die Fenster sind ja zugenagelt, nach diesen Streichhölzern. Und Christine steht in der Mitte, schaut den Großeltern zu und ihr laufen Tränen über die Wangen.
Ja, so hat sie sich das Wiedersehen überhaupt nicht vorgestellt. Sie wünscht sich einfach nur noch, dass Kohn bald zurückkommt und sie endlich abholt.
Doch Kohn wird nicht mehr kommen, nie wieder. Draußen flackert bereits die Straßenbeleuchtung, die Fenster der Nachbarhäuser sehen verwaist und dunkel aus.
Als Christine erwacht, sickert das Sonnenlicht des Morgens durch die Lücken der zugenagelten Fenster. Leise gähnt sie und blickt auf. Zwei Männer stehen im Raum. Großvater und nicht Kohn. Es ist ihr Vater. Christine tut so, als wäre sie wieder eingeschlafen, doch Vater ist schnell bei ihr, rüttelt sie wach. Christine will nicht gehen. Sie hat sich noch gar nicht frisiert, nicht gewaschen und gar nichts zum Frühstück gegessen. Doch Vater will nicht warten, auch nicht auf Kohn. Er blickt sie an und sagt, Kohn kommt dich nicht holen. So bestimmt, dass Christine daran nicht zweifeln kann. Kohn wird nicht kommen.
Die Verabschiedung von Großmutter und Großvater ist hektisch. Vater zieht Christine hinter sich her, die bekommt Seitenstiche. Warum müssen sie so rennen? Ist Mutter sauer auf sie? Und ganz wichtig, was ist mit Kohn? Woher weiß Vater, was mit ihm passiert ist? Christine keucht. Die Straßenlaternen rasen an ihr vorbei. Ihre Beine werden auf einmal ganz schwer. Sie bleibt stehen und Vater auch. Dann blickt er Christine in die Augen und erzählt, was passiert ist. Mutter ist nicht sauer, nur müde. Sie müssen rennen, um die Grenzkontrolle zu erreichen. Die Russen würden das Villenviertel verlassen, stattdessen würde der Tross die Stellung übernehmen. Und Kohn kann sie nicht holen, weil die Russen ihn gefangen halten.
Der Tross. Christine will keinen Tross. Vater auch nicht. Doch während sich das Mädchen noch Gedanken über die neuen Mitbewohner im Haus macht, erreichen sie die russische Polizeisperre. Vater duckt sich ein letztes Mal und redet auf sie ein. Christine nickt. Dann rennt sie los. Vorbei an der Polizeisperre, durch die Neuwaldegger Straße, vorbei am Lattenzaun, Jasminbüschen, Silbertannen und Buchsbäumen. Russische Schreie hinter ihr. Sie hält sich die Ohren zu. Es fühlt sich an, als würde sie seit Stunden rennen. Immer wieder, immer wieder. Dann erreicht sie endlich das alte Gartentor.
So. Das heißt, Vater ist hängen geblieben bei dieser Polizeikontrolle. So viel wissen wir. Der Russ hat übrigens Stoi gerufen. Das heißt, so viel wie stehen bleiben.
Zurück im Garten der Villa trifft Christina auf eine Gruppe an russischen Soldaten und die schreit sie jetzt an. Sie schreit, dass ihr Vater in Gefahr sei, dass man ihm jetzt helfen muss. Was sie dann aber schnell bemerkt, die russischen Soldaten sind alle richtig hickehackevoll.
Ja, die wollen heute ihren Abschied aus der Villa und den aus den Nachbarvillen feiern und verstehen daher auch gar nicht, was Christine meint.
Es dauert ungefähr eine Viertelstunde, erst dann checken sie auch, was passiert ist, steigen dann ganz schnell zusammen, immer noch komplett betrunken, in einen Jeep und fahren zur Polizeisperre.
In der Wachstube stand der Gutmütige vor der Tür und rauchte eine Zigarette. Der Betrunkene saß am Tisch und fuchtelte mit den Armen und daneben standen die zwei Wachablösesoldaten und waren ganz gewiss nicht betrunken. Der eine hielt ein Papier in der Hand und der andere hielt meinen Vater am Arm gepackt. Mein Vater redete Russisch, Deutsch, Russisch, redete vom Major, zeigte mit dem Arm, den er frei hatte, immer wieder auf das Papier und sagte mindestens 10-mal in einem Atemzug Major.
Christine bleibt am Fenster stehen und schaut hinein. Vaters Hände sind frei, der Wachsoldat hält jetzt Ivan fest und erklärt ihm, das Papier vom Major wäre ein Dreck wert, hier gelten ihre Gesetze, nicht die des Majors.
Ivan schaut sich das Papier lange an, die Soldaten drängen nach, jeder will einen Blick darauf werfen, dann gibt der Wachsoldat es tatsächlich an Ivan ab, der zerknüllt es und steckt es in seine Tasche.
Und während in diesem kleinen Gasthaus ein Streit ausbricht, drängen die Soldaten aus Christines Villa Vater immer weiter zurück.
Sie drängen ihn so weit zurück, bis er tatsächlich wieder vor der Tür ins Freie steht und fliehen kann. Christines Vater rennt und Christine jagt ihm hinterher.
Später blickt das kleine Mädchen aus dem Dachfenster. Kühle Nachtluft strömt in den langen Raum hinein. Christines Gedanken verlieren sich. Sie denkt an den Krieg, an Kohn und an die Russen. Morgen werden sie fahren, dann wird der Tross kommen. Und Christine und ihre Familie werden die Villa wieder verlieren. Vielleicht dann die neuen Russen, vielleicht taucht auch die alte Frau von Braun wieder auf. So zäh wie sie ist, wird sie bestimmt nicht tot sein. Eine Träne fließt über Christines Wange und verschwindet in der Dunkelheit. Kohn wird nicht wiederkommen, nie mehr. Da ist sie sich ganz sicher.
Dann flackert die Nacht auf. Lichter durchstoßen die Schwärze. Drei große Lastwagen nähern sich dem Garten und beleuchten den Platz vor der Villa mit aufgeblendeten Scheinwerfern. In ihrem Licht erstrahlt der Garten und Christine entdeckt die ersten Panjewagen und ihre Pferde. Mindestens ein Dutzend von ihnen steht dort, verstreut über den ganzen Garten. Soldaten stehen neben ihnen und werfen Kisten und Säcke auf die Ladeflächen. Als Christine am nächsten Morgen aufwacht, haben die Russen die Villa verlassen. Nur ihre Sachen liegen noch verstreut auf dem Boden.
Im Garten ein Lederriemen, beim Zaun ein Unterhemd, auf der Straße eine Flasche. Sachen ohne Leute dazu sind hässlich. 3 Tage später kommt der Tross. Sie ziehen in die leerstehenden Villen ein. Ihre Uniformen sind mehr gelb und weniger grau, doch gesungen haben sie kein einziges Mal.
An einem Tag kommt Vater mit einer dicken Frau aus der Stadt zurück. Sie hat ein Pferd und einen Wagen. Im Garten hilft sie Mutter, Schachteln, Bündel, Decken und Polster auf den Wagen zu laden. Christine erinnert sich, wie sie nur mit einer einzigen Handtasche voll Sachen hergekommen waren.
Ich setzte mich hinten auf den Wagen zwischen die Decken und die Ölkanister und lehnte mich an einen blauen Nudelsack. Die Nudeln knirschten. Meine Mutter saß neben der dicken Frau auf dem Kutschbock. »Na? Na?« rief sie. »Los geht's! Schau dir noch einmal alles gut an!« Ich schloss die Augen.
Das war's von uns. Kohn wird, by the way, nie wiederkommen. Was genau mit ihm passiert ist, weiß man bis heute nicht.
Das waren die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht eines kleinen österreichischen Mädchens. Und ich habe das Buch als Kind gelesen. Es heißt Maikäfer flieg von Christine Nöstlinger. Und mich hat das damals schon sehr bewegt und heute in der Recherche eben auch nochmal sehr, sehr krass.
Ich glaube, ich habe selten in meinem Leben so eine schöne Geschichte gelesen. Klar, wir alle wissen und können ahnen, wie hart dieser Hintergrund ist, wie hart dieses Gefühl ist, wenn man sein eigenes Haus verliert. Und trotzdem ist Christine wie so ein Mutmacher, der nie aufgegeben hat. Und was mich besonders mitgenommen hat, war die Freundschaft mit Cohn, mit dem verrücktesten, mit dem hässlichsten Mann, den sie gesehen hat. Aber das war der Mann, der Christine am wenigsten an Krieg erinnert hat. Und so hat sie diesen Krieg, der komplett ihr ganzes Surrounding war in dieser ganzen Geschichte, ausgeschlossen. Und ich glaube, das können fast nur Kinder.
Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es war eine wilde Reise. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Schreibt uns bitte, bitte in die Kommentare, wie euch diese Geschichte gefallen hat. Entweder auf Spotify oder auf YouTube, auf Apple Podcasts oder ihr schreibt uns direkt entweder eine Mail an info@wildundfremd.de oder auf Instagram @wildundfremd.
Es gibt da noch ein Lied. Das ist sehr alt und es ist der Titel von Christine Nösslingers Buch. Und das würden wir uns gerne noch einmal anhören. Vielleicht kennen es ein paar von euch, besonders die Nachkriegsgeneration.
Mai Käfer flieg. Der Vater ist im Krieg. Mutter ist in Pulverland. Pulverland ist abgebrannt. Mai Käfer flieg.
Mit diesen 5 Zeilen, die den Krieg zwar wahnsinnig doll banalisieren, aber irgendwie auch ein Teil, glaube ich, deutscher Lyrik und deutscher Geschichte sind, schließen wir diese Folge. Wir müssen noch 2-mal Danke sagen. Und zwar einmal an den Werkzeuggarten.
Vielen Dank an Svenja und Raphael Jäger. Ihr findet die Seite wie immer ganz oben in den Shownotes unter werkzeug-garten.de. Rafft euch, Leute. Es ist die letzte Zeit, jetzt noch Herbstarbeit zu machen, bevor der Winter voll einschlägt. Ihr habt noch die Chance. Die Sachen sind schnell bei euch und es sind richtig gute Sachen.
Für alle, die nicht wissen, was der Werkzeuggarten ist, es ist ein kleines Unternehmen, geführt von Svenja und Raphael Jäger, spezialisiert auf Garten- und Forstwerkzeuge. Alles, was ihr dort bestellen könnt auf der Seite www.werkzeug-garten.de, kommt aus kleinen Manufakturen, aus kleinen Schmieden, ist teilweise handgemacht und ist unglaublich gute Qualität.
Wie gesagt, Link ganz oben in den Shownotes und wenn ihr bestellt, dann gebt gerne bei den Notizen Wild und Fremd ein, dann bekommen wir einen kleinen Bonus. Ich habe gehört, dass manche von euch das vergessen haben. Also
ja, nicht vergessen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, so zu sehen, was ihr alles so bestellt. Nein, keine Sorge, wir sehen das
wir
nicht.
Wir haben einen Einblick, an wen das gegangen ist. Haben wir natürlich nicht.
15 Schaufeln.
Und wir müssen ein zweites Mal Danke sagen an alle Steady Outlaws, die uns teilweise schon seit echt langer Zeit unterstützen.
Ja, es ist über ein Jahr her, dass die ersten ihr Abo abgeschlossen haben und da müssen wir wirklich nochmal ganz, ganz dick Danke sagen. Das wären.
Lieben Dank an Zucht und Zucker,
Simone Lersch,
Sandrine May,
Sandra Frese,
Sabine Friedel,
Reglindes Müller-Adams,
Nico Grundhöfer,
Nicole Kuhlemann,
Marie-Louise Guttmann,
Luke Hesselbart,
Luisa Schachtner,
Lippi Punkstrumpf,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Georg S.,
Elisabeth Schubinger,
Dennis Beckmann,
Daniel Eitz,
Daniel Wiss,
Christiane Reusch
und Fluffy. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Wenn ihr noch nach einem passenden Abo-Modell sucht, dann checkt auf jeden Fall die Beschreibung. Da findet ihr den Link für Steady und könnt uns als 3 Gestalten unterstützen. So viel darf ich verraten. Den Rest
was
findet
ihr euch aussucht,
per Link selbst raus.
Könnt ihr selber entscheiden, ihr Lieben. Macht es gut. Wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen B-Seite. Bis dahin.
Alles Gute.
Ciao.